Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.
Herzlich willkommen zu Brennpunkt Gefahrenabwehr. Mein Name ist Benedikt Groß und gemeinsam mit Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, und mit Wolfgang Schäuble, dem Leiter der Branddirektion München, betrachten wir hier regelmäßig die großen und auch die unerwarteten Zusammenhänge hinter Feuerwehr, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr. Schön, dass Sie dabei sind, und los geht's mit einer neuen Folge. Zivile Verteidigung. Was kommt da auf uns zu? Die Rhetorik wird deutlicher und Politiker sprechen auch immer klarer aus, dass Sicherheit und Stabilität nicht mehr als Gewissheiten hingenommen werden können. Und ich glaube, wir kennen alle inzwischen den Zeitenwendenbegriff, den Olaf Scholz geprägt hat. Das war 2022 im Februar, 3 Tage nach dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. In der Rede gab es aber noch einen anderen Teil, der mir ja auch sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen. Welche Sorgen sie umtreiben angesichts der furchtbaren Nachrichten aus dem Krieg. Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa.
Und Friedrich Merz hat dann vor wenigen Wochen in Davos nicht mehr von Zeitenwende gesprochen, sondern davon, dass schon ein neues Zeitalter begonnen hat. Die Show gestohlen bei der Veranstaltung hat ihm wahrscheinlich der kanadische Premier, das war Mark Carney, der sprach von einem Riss in der Weltordnung und davon, dass eine angenehme Fiktion nun zu Ende ist und eine harte Realität begonnen hat.
Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial. De la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale.
Ja, und darüber müssen wir heute sprechen. Wir kennen es wahrscheinlich schon aus dem Lateinunterricht. Das ist das Zitat, das man am meisten gerade hört, hinter geschlossenen Türen und auf Symposien, wenn dann davon gesprochen wird, wenn du Frieden willst, dann bereite den Krieg vor. Und das ist der durchaus dramatische und ernste Auftakt für unsere heutige Folge. Lasst uns doch diese Statements aus der Weltpolitik mal konkret machen für unser unmittelbares Umfeld und unser unmittelbares Leben. Claudius, der Begriff zivile Verteidigung, was bedeutet das überhaupt?
Ja, Benedikt, ich versuche mal, und Wolfgang wird dann mich ergänzen, die Begrifflichkeiten ein bisschen zu sortieren. Also wir haben, wenn man unter der Gesamtverteidigung spricht, haben wir 2 große Säulen. Das eine ist die militärische Verteidigung, da gehen wir heute sicherlich nicht drauf ein. Und die große Säule der zivilen Verteidigung. Und die zivile Verteidigung wiederum besteht aus 4 Komponenten. Das eine ist die Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen. Das zweite ist die Versorgung der Bevölkerung und der Streitkräfte mit Nahrung, mit Energie, Wasser, mit Informationen, aber auch mit Arbeitskräften. Dann die Säule der Unterstützung der Streitkräfte aus der zivilen Verteidigung raus. Das Stichwort O-Plan Deutschland wird momentan in der Szene auch sehr intensiv diskutiert. Im Fall der Fälle, wie wir aus der zivilen Verteidigung raus dann auch die Streitkräfte unterstützen müssen und können. Und die 4. Säule, das ist dann der Zivilschutz. Und dort findet sich dann auch wieder der Brandschutz und die technische Hilfeleistung, aber auch so Komponenten wie der Selbstschutz. Also wer jetzt an das neue Heft vom BBK denkt, also welche Vorräte soll ich zu Hause anlegen, aber auch so Themen wie Kulturgutschutz. Also wie bringen wir das, was uns wichtig ist, im schlimmsten Fall der Fälle auch in Sicherheit.
Und Claudius, in diesem Katalog, wo steht da die Feuerwehr konkret drin?
Genau, ich habe 2 der repräsentativen Komponenten genannt. Das eine ist das Thema Brandschutz und das andere ist das Thema technische Hilfeleistung. Und natürlich wird sich das Aufgabenfeld der Feuerwehr etwas ändern. Ich mache da 2 Beispiele. Das eine ist zum Beispiel das Thema ABC-Einsatz, die Auseinandersetzung beziehungsweise die Skills in Bezug auf Gefahrstoffe nochmal intensiviert. Oder sicherlich auch das Thema technische Hilfeleistung, das ja, schwereres Gerät, wahrscheinlich komplexer und schwieriger zu bearbeiten und die technische Hilfeleistung da anders vonstatten geht wie im Friedensfalle. Aber im wesentlichen Kern bleibt die Aufgabe der Feuerwehr, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung vielleicht an der einen oder anderen Ecke mit einer anderen Ausprägung oder Vertiefung. Aber die Feuerwehr wird diese beiden Komponenten im Fokus haben.
Wolfgang, von der Feuerwehr und ihren Aufgaben im Allgemeinen konkret zur Anwendung in einer Stadt wie München. Was bedeutet das für die Branddirektion in München?
Also für die Branddirektion bedeutet es ein bisschen mehr wie nur Brandschutz und technische Hilfeleistung. Wir sind ja Teil dieser großen Stadt- und Kreisverwaltungsbehörde, wie das dann im Amtsdeutsch auf einmal heißen wird. Wir haben sehr früh nach Beginn des Ukraine-Kriegs begonnen, wieder eine Unterabteilung Bevölkerungsschutz aufzumachen, zu verstärken. Und hier werden relativ viele Dinge mit bearbeitet. Dazu gehört natürlich das, was Claudius gesagt hat, Zivilschutz. Das ist Brand- und Katastrophenschutz as it best. Also auch die Sanitätsorganisationen sind hier natürlich eine wichtige Komponente. Aber da werden auch die weiteren Dinge wie der Selbstschutz, der schon angesprochen wird, aber Warnung der Bevölkerung auch derzeit gerade intensiv durchgearbeitet, um vernünftige Warnkonzepte, die ja dann wieder in Abstimmung mit dem Bund stehen müssen, also mit der klassischen Bundesregierung, Bundesverwaltung stehen müssen, zu bekommen. Und in diesem Zusammenhang gibt es aber auch noch weitere Funktionen und da sind wir eben auch bei der Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion. Das klingt jetzt super, super sperrig, heißt aber nichts anderes, wie dass das öffentliche Leben organisiert weitergeht. Und das ist dann schon immer ganz spannend, weil jeder schimpft ja so auf Bürokratie und Ämter, wenn sie dann nicht mehr da sind. Dann ist das Erwachen groß und nichts mehr funktioniert so richtig und das muss in irgendeiner Form ja auch sichergestellt sein. Und es muss klar sein, wie die besetzt werden. Und in diesem Zusammenhang fangen wir jetzt gerade an, zivile Alarmplanungen zu betreiben. So nennt sich das dann. Das ist auch ein eingeführter Fachbegriff. Da wird es darum gehen, wichtige Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung zu identifizieren, auch mit einer gewissen Personalressource zu hinterlegen, weil gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass wenn der Spannungsfall, so nennt sich das, ausgerufen wird oder auch der Bündnisfall, das wäre dann die schlimmere Variante, also sprich, es erfolgt ein Angriff auf NATO-Gebiet, aber der Spannungsfall wäre der Vorreiter davon. Danach wird quasi das öffentliche Parlamentsleben stillgelegt, das kennen wir alle aus der Corona-Krise. Und wir sind in einer klassischen Auftragsverwaltung des Bundes. Und danach müssen die Prozesse eben entsprechend hergerichtet werden. Und da sind wir jetzt dran, zu schauen, die Stadtverwaltung zu beraten, die wesentlichen Inputs zu geben, damit das alles dann hergerichtet ist und funktioniert als kleiner Teil. Und hin und wieder sind wir auch im Thema Versorgung drin. Also klingt spannend, aber irgendjemand muss ja dann hinterher so banale Dinge ausgeben. Wo komme ich zu meinem Benzin und bin ich überhaupt berechtigt, Benzin noch zu bekommen? Weil die Güter werden ja dann ein bisschen knapper. Also auch das muss alles vorbereitet werden. Also das als Stadtverwaltung, das ist dann schon ein deutlich dickeres Brett und die Unterstützung der Streitkräfte. Claudius hat diesen U-Plan schon angesprochen. Da redet man im Regelfall jetzt derzeit von einer Drehscheibe Deutschland. Also durch Deutschland werden Militärs nach dem Baltikum geführt. Und wenn es dort zu Auseinandersetzungen kommt, müssen die auch zur Erholung wieder nach Deutschland zurück. Und da werden auch Verwundete kommen und die müssen dann in den Krankenhäusern zusätzlich aufgenommen werden. Also da gibt es schon einige Punkte, wo man sieht, dass man ein bisschen was tun muss. Da ist noch eine Reihe herzurichten und mal durchzudenken, was man bisher jetzt einfach eben nicht gemacht hat.
Das ist jede Menge und das ist mehr als Brandschutz und Feuerwehreinsatzwesen, das jetzt hier auf Ebene der Stadt kommt. Und ich glaube, du hast auch einen großen Bogen gespannt um Themen, die wir jetzt mal nacheinander uns vornehmen wollen. Ja, lass uns doch anfangen bei dem einzelnen Mitglied, dem einzelnen Mitarbeiter von Einsatzorganisationen und das mal plastisch machen. Wir haben in Deutschland Wehrpflicht. Die ist im Moment ausgesetzt. Das ist, ich glaube, wir drei waren alle noch in den Zeiten, also definitiv, ja, Zivildienst, Wehrpflicht oder Ersatzdienst. Und dann leben wir jetzt in einer Generation von Jugendlichen, die davon befreit sind. Wir merken aber, es kommt wieder. Zuletzt zum Jahreswechsel wurde das Wehrpflichtgesetz angepasst. Und ich habe da mal reingeschaut. In Paragraph 1 steht es eigentlich ganz klar: Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an. Also alle Männer ab 18 müssen Wehrpflicht leisten. Jetzt schauen wir mal auf die Feuerwehr und nehmen an, dass die Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt wird. Ist das nicht ein Dilemma, in dem wir leben? Weil genau die Leute, die da gesucht werden, sind männlich, fit, handwerklich begabt, Einsatztaktik und Logistik ausgebildet. Das ist das Profil der Feuerwehrleute. Und überraschend ist die Demografie einer Feuerwehrorganisation auch noch überwiegend männlich. Ist das nicht ein Riesenspagat, der uns da bevorsteht?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch schon innerhalb der Feuerwehr bei Katastrophenschutzeinsätzen das Phänomen, dass man noch bei der Wasserrettung sein kann oder bei der Bergrettung. Und je nachdem, was da zuerst beginnt, der auf einmal das Mitglied schon bei der Wasserrettung tätig ist im Hochwassereinsatz und eben nicht mehr der Feuerwehr zur Verfügung steht. Also das haben wir ja auch schon. Also das bedeutet im Umkehrschluss, diese vielen Doppelverwendungen, die sind dann sowieso in Frage zu stellen. Und zusätzlich muss man natürlich auch davon ausgehen, dass Teile der Feuerwehr tatsächlich aus dieser Wehrpflicht nicht rauskommen. Das war früher auch schon so, du hast es angesprochen, also auch Berufsfeuerwehrler mussten Wehrdienst absolvieren und waren nicht automatisch, UK hieß damals die Abkürzung, unabkömmlich gestellt. Auch das wird ein großes Thema werden. Also wie generiert man Menschen, die quasi als unabkömmlich gelten und welche, die halt dann zur Verfügung stehen und das machen müssen, was halt dann quasi rechtlich gefordert werden kann.
Claudius, wie funktioniert denn Feuerwehr, gerade in freiwilligen Feuerwehren, wenn wir die Mannschaften ausdünnen?
Ja, wie Wolfgang schon angesprochen hat, müsste man davon ausgehen, dass die Mannschaften ausgedünnt werden, aufgrund unterschiedlicher Verpflichtungen, zum Beispiel Einberufung zum Wehrdienst oder auch Ersatzdienstleistende, die dann plötzlich im Rettungsdienst oder in Altenheimen oder in Krankenhäusern tätig sein müssen, aber auch Zuweisungen, das heißt bestimmte Berufsgruppen, die dann zum Beispiel in der Pharmaindustrie verpflichtet werden, um dort Medikamente herstellen zu können. Das heißt, wir gehen in unseren Planungen davon aus, dass wir mit weniger Mitgliedern arbeiten und rechnen müssen. Und da kommt uns natürlich positiv zugute, dass wir seit einigen Jahren und versuchen, sehr vielfältig aufzustellen. Also das ist das eine mal das Thema Anteil der Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Frauen können ja Stand heute nicht zum Wehrdienst verpflichtet werden. Das heißt, in der Regel kann man dann davon ausgehen, dass der weibliche Teil der Bevölkerung noch greifbar ist für die Freiwillige Feuerwehr. Ähnlich ist es auch mit älteren Personen. Also ab 60 gilt auch nicht mehr die Wehrpflicht, das heißt, wir können Stand heute gesetzlich bis 67 Mitglieder zum Einsatzdienst heranziehen. Aber es ist auch denkbar, auch über 67 in beratenden Funktionen oder rückwärtigen Diensten, dass wir hier Unterstützungsleistungen aufbauen, die von älteren Personen geleistet werden können. Das heißt, wir versuchen uns heute schon sehr, sehr vielfältig, sehr breit aufzustellen. Und auch immer auch einen kritischen Blick darauf zu werfen, auf das, was Wolfgang auch schon angesprochen hat, diese doppelt und dreifach Aktiven. Also wenn ich schon in verschiedenen Behörden und Organisationen ehrenamtlich tätig bin, dass ich mich am Ende für eins entscheiden muss und nicht auf vielen Hochzeiten tanzen kann.
Das war jetzt ein breiter Bogen und noch mehr, das wir sortieren müssen. Aber lass uns nochmal ganz nah rangehen. Wir haben mehr Aufgaben, andere Aufgaben zu erfüllen und wir haben weniger Menschen, die dafür zur Verfügung stehen. Welche neuen Fähigkeiten, welche neuen Aufgaben bekommen wir denn, Wolfgang?
Naja, wir werden sehr viel stärker in den Katastrophenschutz oder Teile von Dingen des Katastrophenschutzes in den Blick nehmen müssen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass da übermorgen alles verschwindet oder auch dass tatsächlich dann wir in absehbarer Zeit tatsächlich alle in der Mobilmachung haben. Da sind wir ja auch zum Glück sehr, 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 sehr weit weg. Aber man wird sich verstärkt jetzt in der heutigen Zeit mit dieser sogenannten hybriden Kriegsführung, das ist ein bisschen die erste Phase, zum Antesten auseinandersetzen. Und da sieht man ja schon an Berlin jetzt oder auch in Stuttgart die größeren Stromausfälle. Also man wird sich sehr viel stärker mit so Leuchtturmkonzepten, mit so Bevölkerungsversorgungskonzepten beschäftigen müssen, die aber auch nicht auf einem endlos hohen Niveau sein können, sondern einfach ein Grundrudimentärangebot, aber eher flächendeckend für Bevölkerung als Anlaufstellen, wo man mal die Hände wieder lädt zum sich informieren, wo man vielleicht mal eine Unterkunft hat für 2-3 Tage, bis es dann man lieber zu Bekannten geht, wie in einer Turnhalle zu sein. Wenn die Heizung ausfällt, man muss vielleicht auch über diese mobilen Heizaggregate nachdenken, über Notstromaggregate ja sowieso. Man muss dann eben das so ein bisschen perfektionieren und auch die Bevölkerung da wieder mitnehmen, sagen, wir haben jetzt da so ein Konzept, wenn das so weit ist, dann kannst du halt dort und dorthin gehen. Also das wären so Beispiele dafür, wie wir uns auf eine andere Art von Bewältigung von Katastrophenschutz oder Großschadensereignissen einstellen müssen. Auch mal Wasserversorgung, die gestört werden könnte, auch mal vielleicht Abwasserleitungen, das ist dann der unangenehmere Teil, die vielleicht auch mal gestört werden könnten. Also solche Dinge, also diese berühmte Infrastruktur, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr damit beschäftigen, dass wir da, wie soll ich sagen, Workarounds oder Ersatzlösungen für kürzere Zeiträume schaffen können, dass da so nach 3-4 Tagen wird sich da sicher auch viel wieder normalisieren. Aber dass da jetzt so 3 Tage die Bevölkerung zumindest gut abgepuffert werden kann.
Und in dem Szenario wird die Feuerwehr dann zum Logistiker?
Ja, zum Logistiker, zum Betreuer, als Betreiber von solchen Leuchttürmen, als Anlaufstelle, als städtische Einrichtung ja am Ende des Tages, wo man sagt, okay, wir haben dann die Aufgaben, sage ich mal, die Bürgerbedarfe festzustellen, auch zu vermitteln gegebenenfalls, zu helfen, zusammen natürlich mit Betreuungsorganisationen der Hilfsorganisationen oder vielleicht auch mal anderer, dass man da quasi da geht es eher dann um Organisation und das kann die Feuerwehr, sie kann solche Dinge organisieren, herrichten, strukturieren, dazu ist sie ausgebildet und so quasi so auch wiederum in dem Leuchtturm das zentrale Kristallisationselement übernehmen, dass der dann anständig läuft und betrieben werden kann. Und ich meine, wenn der natürlich 24/7 laufen muss über 4-5 Tage, dann ist das schon auch ein Brett, das muss man schon auch sagen, wenn es noch mehrere sein müssen.
Claudius, das sind ganz neue Aufgaben und jetzt leben wir in einem Szenario, in dem es weniger Menschen machen müssen. Wie kriegen wir das denn hin?
Ganz neue Aufgaben, da muss ich gleich reingehen. Ganz neue Aufgaben sind es nicht. Wir haben in einer Podcast-Folge von dem Thema Logistik schon mal gesprochen, dass das so die neben Retten, Löschen, Bergen, Schützen ja der 5. große Skillpunkt der Feuerwehren ist, dass wir sehr schnell Strukturen aufbauen können aus dem Stand raus und das Ganze durch die Eigenart der Feuerwehr, dass wir uns sehr schnell, sehr, sehr schnell an dynamische Lagen anpassen können, einen Führungskörper haben, der darauf vorbereitet ist, auf unterschiedliche Szenarien sich einzustellen und dann hoffentlich auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und die Frage ist, wer macht es dann? Ja, also wo kommt das Personal her? Einerseits das Führungspersonal, aber natürlich auch die helfenden Hände. Da haben wir schon über Corona hinweg, aber auch in der Ukraine-Flüchtlingskrise 2022 haben wir da sehr viel gelernt, wie wir uns breit und der Begriff Resilienz ist ja schon ein bisschen abgedroschen, einfach stabil aufstellen können. Da zählen mehrere Aspekte dazu. Das eine ist das Thema PSNV intensivieren, also psychosoziale Notfallversorgung unserer eigenen Einsatzkräfte, dass wir auch immer stabil stehen, dass wir Ansprechpartner in der Mannschaft haben, aber auch Fachkräfte, die uns umgeben, die bei problematischen Einsätzen zum Beispiel zur Seite stehen. Wir haben das Thema Notstromversorgung der eigenen Liegenschaften, Reserven bilden, Notrationen auch für die eigenen Kameradinnen und Kameraden. Auch ein Blick auf die Zuverlässigkeit. Wir haben vorher gesprochen, Mitglieder, die sehr stark belastet sind durch ehrenamtliches Engagement, aber auch beruflich, dass wir da einfach einen Blick drauf haben oder uns stärker drauf konzentrieren. Und am Ende auch das Thema Kameradschaft. Also, dass wir diesen eher auch angestaubten Begriff wieder ein bisschen in die Mitte schieben und sagen, ja, wir sind zwar weniger, wir werden vielleicht auch weniger, aber die da sind, die stehen stabil, die stehen zusammen und die arbeiten auch Hand in Hand. Mit ergänzt Schulterschluss, auch aus den Erfahrungen der letzten Krisen, das Thema Spontanhilfe. Wir haben mittlerweile einen funktionierenden Koordinierungskreis Spontanhilfe. Das heißt, wir können zusammen mit Partnerorganisationen sehr schnell einen Informationsaustausch zwischen der Bevölkerung, die in München Gott sei Dank sehr hilfsbereit ist und hoffentlich auch in den Krisen sehr hilfsbereit sein wird und bleiben wird, können wir Personal schöpfen, Unterstützungsleistungen schöpfen, die wir dann über diese Spontanhilfeorganisationen dann auch koordiniert bekommen. Da haben wir ein tolles Konzept, das werden wir auch in einem der nächsten Podcasts vorstellen, wie das funktioniert, dass ehrenamtliche Feuerwehrmänner und Frauen dann die Bürgerinnen und Bürger aus der Spontanhilfe dann auch führen und an die Hand nehmen. Und wir haben mittlerweile auch eine Gruppe, eine Katastrophenschutzgruppe aufgebaut, die sich insbesondere als Unterstützungsleistung in dieser Logistikaufgabe soll herauskristallisieren. Das heißt einfach Hände, die egal in welchen Situationen mit anpacken können und Dinge von A nach B bewegen, notwendige Dinge von A nach B bewegen. Und dieses Personal muss ausgebildet werden, auch schnell ausgebildet werden. Da schwingt zum Beispiel auch ein Ausbildungskonzept mit, das wir auch schon mal beleuchtet haben. Also wie komme ich in 5 Tagen zu meiner MTA, zu meiner modularen Truppausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr? Wie kann ich das so straffen, dass wenn Not am Mann oder an der Frau ist, dass ich möglichst schnell Personal auch rekrutieren kann und ausbilden kann?
Ich würde den Blick mit euch gerne mal jetzt weg von der Einzelperson auch hin zur Organisation und zum Unternehmer in der Stadt bringen. Und ich weiß, dass ihr beide ja auch viel und täglich mit Unternehmen, mit Behörden sprecht über solche Szenarien. Und eine Schwelle, die mir da immer wieder begegnet in solchen Gesprächen, ist die Frage, was passiert eigentlich beim Spannungsfall, beim Bündnisfall oder beim Verteidigungsfall? Ich habe mal beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags nachgeschaut. Der schreibt ganz klar, der Spannungsfall ist eine Vorstufe zum Verteidigungsfall. Aber was ich interessant finde, ist, wie schnell der eintritt. Also es braucht ein Vorliegen einer erhöhten zwischenstaatlichen Konfliktsituation. Es muss noch gar kein Konflikt eingetreten sein. Es muss einfach nur, wie der Name schon sagt, Spannung entstehen. Oder Wolfgang, du hast vorhin schon den Bündnisfall erwähnt. Es könnte also recht schnell gehen, aber in den Gesprächen, die ich führe mit Unternehmern und Führungskräften von Organisationen, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Vorstellungskraft des zivilen Lebens an diesem Horizont endet. Das würde im Spannungsfall vor jedem Unternehmen ein Bundeswehrauto vorfahren und dann steigt da jemand aus und der klopft dem betriebswirtschaftlich zivil ausgebildeten Chef oder Chefin auf die Schulter und sagt, danke, ich übernehme hier. Ja? Aber so ist es doch nicht. Was ist es denn, welche Regeln gelten denn für unsere Organisation, unsere Unternehmen, sobald dieser Spannungsfall eintritt? Nach welchen Regeln arbeiten wir denn und worauf müssen wir uns vorbereiten im Wirtschaftsleben?
Also zunächst mal gibt es ja verschiedene Notstandsgesetzgebungen. Dazu gehören eben auch die sogenannten Sicherstellungsgesetze dazu. Und da gibt es auch zum Beispiel ein Arbeitssicherstellungsgesetz. Und in dem wird im Kern her geregelt, dass die Ausrichtung und die Rekrutierung der Arbeit oder für die Unternehmen halt dann auf einmal dem dem Militär unterzuordnen ist und der Verteidigung. Bedeutet also im Umkehrschluss, Rüstung wird deutlich präferiert vor irgendetwas, das meinetwegen Holzschränken herstellt. Oder auch die Firmen selber müssen sich umstellen und bekommen vielleicht viel, viel mehr erweiterte Aufgaben und müssen ihren Produktionsprozess halt auf neue Produkte anpassen, die auf einmal von ihnen nachgefragt werden. Und es wird verschiedene Menschen geben, die halt einfach dann auch an ihrem Arbeitsplatz durch diese Sicherstellungsgesetze gebunden werden. Oder man sucht mehr Kraftfahrer, weil viel mehr Transporte zu leisten sind. Dann wird halt vielleicht auch mal jemand, der kein Berufskraftfahrer ist und eine Arbeit hat, die jetzt vielleicht da weniger priorisiert ist, auf einmal in so ein Transportunternehmen abgeordnet. Also solche Sachen muss man sich da drunter vorstellen. Was gut ist, ist, dass diese Sicherstellungsgesetze auch mittlerweile sehr stark auch in der Wirtschaft selber diskutiert werden, dass die sich auch sehr intensiv beginnen zu orientieren, allen voran die sogenannten Kritis-Unternehmen. Da ist ja jetzt auch das Kritis-Dachgesetz, also kritische Infrastruktur-Dachgesetz in Kraft getreten, wo die verpflichtet sind, sich zu kümmern. Und da merkt man auch schon, dass also schon auch innerhalb der Unternehmen ein Umdenken stattfindet, um sich da zu positionieren, zu sagen, okay, was ist denn dann bei uns noch da und für was sind wir zuständig? Und klar, das kann bis dorthin führen, dass auch Unternehmen, sagen wir mal, ihre ursprüngliche Produktionsgröße nicht mehr haben und zusammenschmelzen, weil sie eben nichts produzieren, was jetzt meinetwegen zur Versorgung der Bevölkerung tatsächlich extrem wichtig ist oder auch für die Streitkräfte wichtig wird. Also das kann schon passieren. Muss man halt dann mal gucken, wohin das dann kommt. Aber wie gesagt, das ist ja dann auch nichts anderes wie ein Umordnen. Also es ist ja heute schon so, dass die Rüstungsindustrie wieder viel mehr Kapazitäten bindet, viel mehr Mitarbeiter einstellt, stärker produziert. Und da werden vielleicht der ein oder andere Zulieferer dann später in diese erweiterten Produktionen mit reingeschoben werden. Also es ist nicht so, dass da niemand mehr Arbeit hat. Aber die Logik dahinter ist dann eine anders ausgerichtete. Heute orientieren wir uns am klassischen Konsum oder am klassischen Export von der freien Welt. Also was gebraucht wird, wird halt gemacht. Und hinterher wissen wir, was gebraucht wird. Wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen Verbandsmaterial, wir brauchen Pharmazie, wir brauchen Wasser, wir brauchen Kleidung und dann wird es umgebaut werden, Zug um Zug, wenn es dann jetzt mal so dramatisch kommen wird, wovon ja jeder hofft, dass es nicht kommt. Man muss sich vorbereiten, wie du schon gesagt hast, aber die Beschäftigung beginnt und das, denke ich, ist das Wichtige. Also wir brauchen jetzt nicht zaghaft sein, um auf ein Ende zu gucken, wo wir noch gar nicht wissen, ob es überhaupt eintrifft, sondern wir müssen mutig sein zu sagen, also mutig des Angesichts werden und sagen, ja, okay, kommt was auf uns zu, aber wir sind nicht so super schlecht aufgestellt. Wir kommen auch aus Zeiten des Kalten Krieges, da war das, also als ich aufgewachsen bin, eher mal völlig normal. Also war halt so und da war die Grenze also noch innerdeutsch. Also es ist jetzt nicht so, dass da noch gar nie was da gewesen wäre und das zeigen ja auch diese Rechtsgrundlagen, die aus der jungen Bundesrepublik damals schon entstanden sind. Man muss halt nur ein bisschen anpacken und neu denken oder ergänzend denken. War ja auch bis in den 80er Jahren so gedacht. Dann hat man es halt einfach eingestampft. Also es ist ja nicht so, dass da nichts da gewesen wäre. Und jetzt muss man es halt einfach wieder mal ein bisschen auf den Schirm nehmen und ein bisschen Gas geben, dass man da die 20, 30 Jahre mal wieder hochkommt.
Ja, ich hoffe doch. Also wie Wolfgang ausgeführt hat, das Kritis-Dachgesetz soll ja genau das nochmal festigen, dass die kritischen Infrastrukturen aus den verschiedenen Segmenten das weiter tun können, was sie jetzt tun, der Energieversorger den Strom liefert, die Wärme aus der Fernwärme kommt oder eben auch die Babynahrung aus der Produktion. Also das ist Aufgabe oder Kern des Kritis-Dachgesetzes. Das war ja bisher sehr stark das Thema Kritis aus dem Thema IT-Sicherheit bekannt. Und jetzt mittlerweile werden über das Kritis-Dachgesetz ja viele andere Facetten der Resilienz ja mit angesprochen, also zum Beispiel physischer Schutz, Drohnenschutz etc. oder auch der Schutz vor Spionage. Und ganz spannend ist natürlich auch dieses Arbeitsstellen, Sicherungsgesetz, um Menschen zu verpflichten, bestimmte Tätigkeiten zu tun in diesen Kritisunternehmen. Das spielt natürlich wieder eine Rolle beim Thema Ehrenamtlichkeit bzw. Dienstpflicht in der Feuerwehr, in der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, wir betteln uns, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir schon mal besprochen haben, am Ende um Fachkräfte, um Skills, die notwendig sind. Und hier ist nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Umbau, sofern er notwendig ist, eine gewisse Zeit dauern wird. Und das haben wir auch in Corona erlebt. Also die schlimmste Phase ist, wenn sich alle Woche eine Verordnung oder ein ganzer Blumenstrauß von Verordnungen ändert. Bis wir uns da eingestellt haben auf die Veränderung, beginnt schon wieder die nächste Woche. Und deswegen, glaube ich, kommt es dann auch auf den Katastrophenschutz oder beziehungsweise die in der zivilen Verteidigung tätigen Organisationen an, die heute schon da sind, dass sie sich auf unterschiedliche Lagen und auf dynamische Situationen einstellen, ohne dass wir uns irgendwie fokussieren auf den einen Vorfall oder das eine Szenario, sondern weiter mutig, wie Wolfgang auch gesagt hat, positiv nach vorne schauen und uns da nicht irgendwie in der Ecke verkrümeln, sondern am Ende sehr, sehr breit und vielfältig uns aufstellen.
Welche Szenarien sind das denn, beziehungsweise welche Dimensionen sind das denn, auf die wir uns in einer Stadt wie München vorbereiten müssen, wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, sondern vielleicht Supportstrukturen oder Kapazitäten bereitstellen müssen?
Ja, wir werden zumindest einen guten Zufluss haben. Es werden sicher Verwundete zu versorgen sein, die zusätzlich in diese hoch spezialisierten Krankenhausstrukturen hier verbracht werden, um Anschlussoperationen zu finden. Man wird sicherlich das eine oder andere im Pflegebereich tun müssen und gleichzeitig halt gucken, dass man das bewältigt. Und man wird auf jeden Fall wahrscheinlich mit irgendwelchen Fluchtbewegungen rechnen müssen, die auch auf uns umverlagert werden oder umverteilt, besser gesagt. Hat man ja schon bei der Ukraine gesehen. Also auch hier hatten wir in München zwangsläufig über Ungarn, Österreich sind wir immer so der erste Anlaufpunkt da in dem Balkanbereich. Relativ viele, die auf uns zugeströmt sind. Jetzt könnte es anders sein, weil immer noch gehen die Militärstrategen von vom Baltikum aus. Also das wird dann eher bewusster umverteilt. Aber das ist ja nicht so, dass wir da keine Erfahrungen hätten, sondern diese Konzepte werden jetzt stärker ausgebaut und müssen halt verifiziert werden. Das, denke ich, beginnt jetzt auch schon wieder. Und insofern ist das sicherlich was wir hinkriegt, auch das, was bei den meisten Menschen sofort in den Kopf kommt, diese Bunker, ich brauche einen Bunkerplatz. Also auch das wird in der Form so nicht sein. Die Kriegsführung ist heute anders. Wir werden sicher über lange Zeit kein so ein Flächenbombardement haben. Da wird vielleicht ein vereinzelter Nadelstich gesetzt, aber Keller sind zum Beispiel schon sehr gut und können relativ gering, wenn jetzt da nicht eine Einfachverglasung ist, ein bisschen aufgerüstet werden. Und auch die U-Bahn für die Leute, die jetzt hier in der Innenstadt unterwegs sind, können gut hergenommen werden. Auch da beginnen jetzt schon Forschungsarbeiten dazu. Was muss noch ein bisschen ergänzt werden? Und insofern muss man sich einfach bewusster machen und sich auf verschiedene Situationen einfach einstellen, an die man jetzt heute gar nicht so gedacht hat. Und auch die Die Bevölkerung muss halt auch wieder wissen, naja, im Falle eines Falles muss ich mir halt mal ein Klammerpflaster selber setzen und nicht immer gleich hoffen, dass ein Rettungswagen vorbeikommt. Und auch hier wird man sicherlich im Selbstschutz nochmal verstärkt in den nächsten Jahren auf Kurse, auch mit den Videobotschaften kann man das ja super machen. YouTube, Selbstlernkurse anbieten und so. Das gab es ja früher alles nicht und das kann man sicher heute gut streuen, medial wieder besser aufbereiten, um hier zu sagen, hey, schaut es euch an, wir sind gerüstet. Ich war spannenderweise gerade in Island und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr explosives Land. Die haben ja immer mal wieder einen Vulkanausbruch. Es war faszinierend, wie die da einfach Bescheid wissen. Die brauchen auch immer eine Notfalltasche und haben dann nach dem Alarm eine halbe Stunde Vorlaufzeit und dann wissen sie, wo sie sich treffen müssen und das ist für die völlig normal und die arbeiten aber auch sage ich mal, fast schon aggressiv damit und die zucken da nur die Schulter dazu, weil die sind halt einfach von Kindheit auf an, sind die diese Situation gewohnt. Und wir waren es gewohnt, haben gedacht, brauchen es nicht mehr, jetzt müssen wir uns halt wieder dran gewöhnen, dass wir halt da ein bisschen andere Dinge beachten müssen und das wieder erlernen müssen, auch zum Teil. Aber das ist ja machbar. Wir lernen so viel. Da kommt es jetzt auf so einfache, pragmatische Dinge nicht an. Vielleicht ganz im Gegenteil. Vielleicht ist es ja auch insgesamt gesellschaftlich nützlich, wenn man mal wieder einfachere, pragmatische Dinge in den Vordergrund schiebt.
Claudius, bei den Szenarien, die auf uns zukommen, welche gehen dir im Kopf rum?
Ja, ich nehme einfach das Szenario in Berlin jetzt gerade um den Jahreswechsel rum. Großflächiger Stromausfall aufgrund einer Sabotage. Und es war ja schon beeindruckend, und da knüpfe ich an das an, was Wolfgang gesagt hat. Wir sind einfach sehr stark abhängig vom Thema Energie, vom Strom, Internet. Und wenn da mal 10 Sekunden Pause ist, entsteht Panik oder Unruhe. Wenn jeden Tag eine Stunde der Strom weg wäre, würden wir uns wahrscheinlich sehr schnell darauf einschießen und wäre an sich auch kein großes Problem. Beeindruckend war tatsächlich die Länge dieses Stromausfalls. Irgendwann funktioniert dann die Mobilfunkversorgung nicht mehr. Irgendwann wird es dann auch mal in der Wohnung kalt, ja, dann fällt der Kühlschrank aus. Das heißt, je länger das so Stromausfall dauert, desto mehr Einschränkungen habe ich. Dann ist nicht nur das Licht aus, sondern ja, es wird halt auch ungemütlich. Ja. Und ja, wie wird sich so ein Szenario in München abspielen? Das beschäftigt uns. Und der eine Baustein ist natürlich, dass der Energieversorger in München, die Stadtwerke München, den Schaden so schnell wie möglich beheben müssen. Ja, das ist mal das Erste. Die Fähigkeiten müssen da sein, damit die Reparatur auch so kurz wie möglich dauert. Das andere ist, was kommen dann für Einsätze auf die Feuerwehr zu? Klar kann man sich jetzt so Ad-hoc-Einsätze vorstellen, wie Person bleibt im Aufzug stecken. Ja, wird die Feuerwehr angerufen, solange das Mobilfunknetz noch funktioniert, wunderbar, Feuerwehr kommt vorbei, befreit die Person auf dem Aufzug. Spezieller wird es dann bei sowas wie heimbeatmeten Patienten. Ja, Akku dauert ein Stück oder hält ein Stück lang. Und dann muss sich die Feuerwehr zusammen im Rettungsdienst überlegen, was machen wir mit der Person. Aber am Ende gehen die Vorbereitungen auch darin, Akutbetreuungsstellen zu haben, die Notstrom versorgt sind, die sogenannten oder schon angesprochenen Leuchttürme oder Lichtinseln, auch mobile Lichtinseln, das heißt schnell aufblasbare Zelte, die in Betrieb genommen werden können, zum Beispiel auf Supermarktparkplätzen. Dort kann ich mein Handy laden, Eltern können Babynahrung dort warm machen. Oder ich kann auch den mobilen Hotspot nutzen und dort einfach meinen Freunden schreiben, dass es mir gut geht. Oder am Ende auch, ich kann dort einen Notruf absetzen, falls das Mobilfunknetz oder das Telefonnetz dann nicht mehr funktioniert. Und sowas ist ganz griffig. Da sind wir gut vorbereitet, sowohl die kritischen Infrastrukturen als auch natürlich die Feuerwehren und die Katastrophenschutzeinheiten. Aber trotzdem kann man das natürlich immer weiter ausbauen und wir haben halt hier 1,6 Millionen Einwohner. Das heißt, ein kompletter Stromausfall ist natürlich eine Riesenlast, die in der Zeit auf uns wirken würde. Aber wie gesagt, die Konzepte sind da, sind in Vorbereitung, das Training läuft und sodass wir auch da diesem griffigen Szenario auch positiv entgegenschauen dürfen.
Und wenn ich da ergänzen darf, da sind wir jetzt wieder bei diesem Selbstschutzthema. Die Bürgerin, der Bürger kann halt in Ausnahmesituationen solcher Größenordnungen auch nicht erwarten, dass alles für sie erledigt wird ohne ihren Beitrag. Das, denke ich, ist auch Teil des Gesamtsystems, das Bewusstsein. Es ist eine fragile, hochkomplizierte Situation, also positiv jetzt in dem Zusammenleben, weil es super, super vieles gleichzeitig funktioniert und wenn halt mal was nicht funktioniert, dann ist es halt einfach schwieriger und dann muss ich halt auch damit umgehen, ohne dass ich dann gleich sage, der Staat versagt. Das wäre, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft. Der Staat tut was, aber er ist nicht nur ausschließlich dafür da, dass der Einzelne alles so in Notfällen wieder vorfindet, wie er es im Normalfall hat.
Ja, Claudius und Wolfgang, ich habe da eine Folge, die möchte ich mit euch in der Zukunft mal machen. Und zwar weiß ich, dass ihr euch beide wirklich aus eigenem Interesse und sehr tief mit der Geschichte, mit der Historie des Feuerwehrwesens und der Gefahrenabwehr vor allen Dingen in München auseinandersetzt. Und dazu müssen wir mal reden. Aber heute vielleicht mal die Frage, lohnt sich denn die Folge? Können wir denn was lernen aus der Münchner Vergangenheit, insbesondere aus den Kriegsjahren, für das, wie wir uns heute aufstellen müssen?
Ja, wie Wolfgang schon gesagt hat, sicherlich ist ein Blick zurück nie schädlich, aber eine Auseinandersetzung, ein Krieg in der Zukunft wird sich vermutlich nicht so abspielen wie in der Vergangenheit. Also das ist auch meine persönliche Hoffnung. Wer die Bilder der letzten Kriegswochen in München sieht, keine Stromversorgung, keine Wasserversorgung, nur noch zerbombte Häuser, das, also wenn man an die Bilder denkt, dann blockiert man im Kopf und ist auch nicht das Szenario, das wir denken sollten, sondern etwas intelligenter rangehen. Trotzdem schadet insbesondere, was das Thema Führung oder auch das Thema, was der Wolfgang auch angesprochen hat, die Resilienz der Bevölkerung. Also ich rufe einfach nicht wenn ich mich im Finger geschnitten habe, kann ich nicht einen Rettungsdienst rufen. Ja, ich muss mich selber behelfen. Diese Rückschau, glaube ich, an der Stelle ist sinnvoll. Was kann ich als Bürgerin, als Bürger tun? Was muss ich auch tun? Wie kann auch die Nachbarn zum Beispiel beim Einkaufen helfen? Wie kann ich mich gegenseitig auch unterstützen? Welche Vorräte muss ich zu Hause haben etc.? Also da macht der Blick zurück aus meiner Sicht durchweg Sinn. Wo keinen Sinn macht, ist, was ich schon gesagt habe, dass wir da in ein düsteres Tal gucken und dann die Hoffnung verlieren, weil dazu wäre der Blick zurück dann wahrscheinlich die falsche Pille, die wir nehmen.
Ja, nicht nur die falsche Pille, auch die falsche Realität. Also die Ukraine lebt seit 4 Jahren in einem Krieg, wo der Westen der Ukraine immer mal wieder im Verhältnis sehr glimpflich davonkommt, im Verhältnis zum Osten. Also auch das wird Realität sein. Also wir sind weiter weg. Wie gesagt, diese Nadelstichoptionen sind sicher ein Punkt. Und von daher sind die Szenarien tatsächlich wirklich andere. Aber was vielleicht in diesem Blick ganz interessant sein dürfte, gerade vielleicht in den letzten Kriegsjahren, die nicht vergleichbar sind mit unserer Bedrohungslage, ist vielleicht auch mal der ausgedünnte Personalstand und was hat man dann noch quasi aufrechterhalten? Vielleicht jetzt nicht ganz hinten raus, wo ja schon seit 6 Jahren alles zerschlissen wurde, aber so die ersten 3 Jahre, also wie war der Stand, wenn sich das rekapitulieren lässt, meinetwegen so Anfang der 40er Jahre, was hat man da noch gemacht, mit wie viel weniger hat man was gemacht, also dass man vielleicht mal einfach so ein Gefühl kriegt oder man kann sich selber ausrechnen und sagen, was machen wir denn, wenn wir jetzt sagen wir mal einfach mal 30% wegstreichen, wie verhält sich das? Welche liebgewonnenen Qualitätsstandards müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Ecke abspecken, ohne dass es dramatische Auswirkungen hat, weil wir glauben, dass das halt nur so super funktioniert, dann funktioniert es halt nur noch gut. Ja? Also, aber diese Sachen, die könnte man sich schon mal ein bisschen abgucken, zu sagen, ging auch so. Also, oder die haben sich halt dann mit ungefähr 30% weniger Personal beholt und ganz zum Schluss waren es 50 und ganz zum Schluss waren es nur noch 30% überhaupt. Aber das sind ja Dimensionen, um die es noch gar nicht geht. Aber einfach, das wäre vielleicht mal eine Idee, auch die Frage der interkommunalen Wirkung wird ja eine Rolle spielen, gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also werden wieder Verbände zusammengezogen, um hier Ausgleich zu schaffen. Also kann man sicherlich mal reingucken. So richtig vergleichbar, glaube ich, wird es nicht. Ob das Warnung, ob das Schutzraum, ob das Flächenbombardement ist, ob das sehr, sehr riesige Menschenmengen waren, die einfach aus Deutschland verschwunden sind, in die militärische Richtung, aber auch, wissen wir ja alle, deportiert worden sind. Also sowas macht an der Ecke keinen Sinn zu denken. Und von daher, glaube ich, ist es vielleicht ganz, ganz interessant, aber hilft uns für die Herausforderung nur bedingt.
Ja, das war heute ein sehr interessantes Gespräch mit euch, aber auch ein sehr schweres Themengebiet, das, glaube ich, uns allen noch ein bisschen zu denken geben wird. Wichtig für mich ist, ich nehme mit, dass wir nicht unvorbereitet sind und auch nicht unerfahren in den Konzepten und in der Arbeit, die hier passiert. Und ich nehme auch die Botschaft von dir, Wolfgang, mit, dass wir nicht zaghaft, sondern mutig voranschreiten sollen. Bevor wir uns heute trennen, habe ich aber noch eine Frage an euch. Diese Gespräche, die wir jetzt hier führen, die kennen wir seit Jahren aus Symposien, aus Fachgesprächen und wir haben sie aber immer hinter verschlossenen Türen geführt, weil wir gedacht haben, wir wollen niemanden beunruhigen, wir wollen das nicht nach draußen tragen. Es ist unsere Last, dass wir diese Gedanken miteinander austauschen und diese Planungen machen. Was ist heute anders? Warum können wir hier in einem Podcast öffentlich über diese Themen sprechen?
Also ich glaube, wir hätten auch früher schon darüber sprechen können. Ich glaube, der Bürger, die Bürgerin wünscht ja eine Klarheit. Ja? Und sie wünscht eine Klarheit, was auf sie zukommt. Wir haben relativ hohes Bildungsniveau, das die letzten Jahrzehnte weiter angestiegen ist. Wir setzen auf den mündigen Bürger und ihm dann Nachrichten vorzuenthalten, die ihn nicht beunruhigen sollen, ist ja die größte Form von Ignoranz des Bürgers, der Bürgerin. Also aus dieser Sicht finde ich, ist es schon in Ordnung, wenn wir uns mal alle zusammen mal wieder damit auseinandersetzen und nicht sagen, schaut euch Dschungelcamp an, weil das ist das, was ihr, was man euch zumuten kann und die Wahrheit, dass man sich auch mal wieder drüber Gedanken machen muss, dass man ein anständiges Pflaster klebt, das lassen wir lieber, weil da ruft er lieber den Rettungsdienst an. Also das ist jetzt natürlich sehr überpolemisch, aber in der Grundtendenz, glaube ich, ist das richtig. Auch die Verantwortungsdiffusionen, die stattgefunden haben, also das einfach auch die Bürgerinnen und Bürger weiß, dass er auch eine gewisse Eigenverantwortung wahrnehmen muss und dass man dem nicht, ja, aber dann kommt vielleicht und dann werden wir schon irgendwie und ach ja, und mach dir da keine Sorgen. Das ist doch alles eigentlich auch etwas, was die letzten Jahre auch zu dieser schwierigen gesellschaftlichen Debatte in verschiedenen Richtungen in der Politik beiträgt. Also die Bürgerinnen und Bürger ist ja nicht unvernünftig. Also ich kenne wenige flächendeckende Unvernunft. Aber man muss halt einfach vernünftig und wahrheitsgemäß mit den Leuten umgehen. Und das hat nichts mit Beunruhigung zu tun. Man muss es nicht dramatisieren, aber man muss es auch nicht wegreden. Und das, glaube ich, deshalb ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, solche Themen zu platzieren, auch wenn sie jetzt halt mal etwas unangenehmer sind. Und noch sind sie ja lediglich gedanklich unangenehmer.
Ich glaube, die heutige Folge hat gezeigt, die Frage war ja, was ist ein Zivilschutz? Ja? Und Zivilschutz ist keine Kavallerie, die dann kommt, wenn man sie ruft, sondern Zivilschutz sind wir alle. Also die Bürgerinnen der Bürger und auch die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und die städtische Verwaltung. Das heißt, es braucht dringend eine Verzahnung dieser unterschiedlichen Organe und Personen, Menschen. Und da gehört Offenheit und Transparenz mit dazu, damit man sich einfach darauf einstellen kann, was bietet mir die Verwaltung, was bieten mir die Organisationen, was bieten mir die öffentliche Hand und was muss ich als Bürgerin, als Bürger selber leisten. Und da gehört Transparenz als Überschrift einfach mit dazu.
Ja, das war wieder eine Folge des Podcasts Brennpunkt Gefahrenabwehr mit Claudius Blank, mit Wolfgang Schäuble und mit mir, Benedikt Groß. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihnen den einen oder anderen Gedanken schenken, den Sie aus dieser Folge mitnehmen. Wenn Sie Feedback oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann senden Sie eine Mail an podcast@brennpunkt-gefahrenabwehr.de. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.